Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. Nachdem wir uns im vergangenen Podcast mit dem Thema Forschung, Sicherheitsforschung und Wissenschaft auseinandergesetzt haben, wird es diese Woche ganz handfest. In diesem Podcast spreche ich mit einem ehemaligen KSK-Elitesoldaten darum, wie Eindringlinge denken und handeln und wie man dieses Wissen von Elitesoldaten nutzen kann, um seine eigenen Infrastrukturen zu testen. Es geht um physische Penetrationstests oder kurz Pentests. Der Begriff Penetrationstests wird vielen Hörern vielleicht aus dem Bereich der IT bekannt sein. Tatsächlich ist es aber eine Disziplin, die schon lange vor der Verwendung in der IT auch in der physischen Sicherheit gab. Und Vorfälle, bei denen sich Menschen mit Scheren auf Flughäfen Vorfelder begeben können, weil sie sich durch den Zaun geschnitten haben, oder Sabotageakte an Pipelines in der Ostsee zeigen, dass das Thema physische Sicherheit durchaus auch heute noch eine sehr hohe Bedeutung hat, vielleicht sogar höher als in vergangenen Zeiten. Und im heutigen Gespräch möchte ich einmal klären, wie geht man eigentlich vor, wenn man so einen Penetrationstest machen will? Was findet man da heraus? Welche Maßnahmen nutzt ein Penetrationstester und welches Denken ist vielleicht auch wichtig, um Penetrationstests durchzuführen? Ja, meinen heutigen Gast kenne ich schon eine ganze Weile, können wir gleich mal was zu sagen. Mario Pröhl ist heute bei mir. Er war Soldat bei den Kommando-Spezialkräften, war dort Stabsfeldwebel und ist heute Geschäftsführer von mindestens zwei Firmen, der MP Protection und der Heat Academy. Hallo Mario, herzlich willkommen beim Podcast.
Hallo Rico, vielen, vielen Dank.
Wir haben ja gerade noch mal Revue passieren lassen, wo wir uns herkennen. Die Geschichte, die uns so ein bisschen verbindet, ist immer eine, die ich gerne im Krisenmanagement erzähle. Ich war dafür verantwortlich, Leute zurückzuholen aus einem Land in Nordafrika, was nicht ganz so stabil ist, aber du warst ja direkt vor Ort und hast da sozusagen unsere Mitarbeiter betreut und warst irgendwie live dabei, als es so ein bisschen eskaliert ist.
Ja, das ist richtig. Ein bisschen eskaliert ist lieb ausgedrückt. Die Eskalation, die war ja schon länger angekündigt und man hat sie ja täglich gespürt. Wir sind ja zusammengekommen im November 2013, meine ich, in Libyen. Und ja, die Spannungen sind halt jeden Tag gestiegen, bis dann die maximale Eskalation erreicht war. Und dann ist halt die Evakuierung eingeleitet worden. Aber ich denke, wir haben das gut hingekriegt. Die Leute sind zufrieden nach Hause gekommen.
Am gleichen Tag, das war ein Versprechen, was ich ihnen gegeben habe, war ein bisschen riskant, aber wir waren tatsächlich am gleichen Tag zu Hause. Das war schon, glaube ich, ganz gut. Ja.
Ja.
Naja, du hast ja einen spannenden Berufsweg gewählt. Also wie wird man denn... Ich glaube, viele wissen, die nicht bei der Bundeswehr waren, kennen sich mit dem Thema Kommando-Spezialkräfte gar nicht so richtig aus. Wie hat das denn deinen Berufsweg geprägt und warum hast du dann so wildes Zeug gemacht, wie in Libyen Mitarbeiter zu betreuen?
Ja, also ich bin im Osten geboren, in Thüringen. Und zur Wende war ich genau 18 Jahre alt. Und als ich das 18. Lebensjahr überschritten hatte, war die Wahl, zur Bundeswehr zu gehen, ja oder nein. Und aufgrund der wirtschaftlichen Situation habe ich mich dann entschieden, gleich länger bei der Bundeswehr zu bleiben. Bin Pionier geworden und als Pionier macht man halt alles, was mit Minen und Sprengen und sowas zu tun hat. Das fand ich ziemlich interessant. Und als dann später 1996 das Kommando Spezialkräfte aufgebaut wurde, war ich einer der Ersten, die sich dafür gemeldet haben. Und ja, habe den Eignungstest durchlaufen, glücklicherweise geschafft. Und bin seit 1996 ein Gründungsmitglied des Kommando Spezialkräfte gewesen und hatte dann 2013, also nach 23 Dienstjahren, insgesamt 17 Dienstjahre in Calw beim Kommando Spezialkräfte, ja, mehrere Auslandseinsätze. Und meine Spezialisierung war dann logischerweise aufgrund meiner Pionierherkunft alles, was mit Sprengen zu tun hat. Und zweite Spezialisierung war Medic, also Erste Hilfe. Zum Thema Sprengen, und das ist das, warum wir wahrscheinlich heute noch mal ein bisschen näher drauf eingehen werden. Es geht nicht nur darum, irgendwas kaputt zu machen oder Wege freizuräumen, sondern auch gerade bei Spezialkräften das Lähmen und Zerstören feindlicher Infrastruktur, um eben das weitere Vorgehen des Gegners zu hemmen. Und das ist, denke ich mal, eines der Kernfunktionen oder Kernqualifikationen, die ich erreichen konnte, um dann später im Zivilleben genau diese Schwachstellenanalyse zu nutzen, um den Kunden zu zeigen, wo der Gegner ansetzen könnte. Und da haben wir ja ein schweres Thema momentan, auch in Deutschland, Schutz von kritischer Infrastruktur. Ich denke mal, unsere Denkweise ist ähnlich wie die der Gegner. Nur haben wir den Vorteil, wir schützen damit die Infrastruktur, während die Gegner das dann umsetzen.
Genau, das ist so ein bisschen der Anlass. Ich hatte ein Projekt oder schon mehrfach so Anfragen, wo es um das Thema physische Pentests ging, und dann frage ich immer so im Netzwerk rum, wer jemand kennt, und tatsächlich kam, glaube ich, von unabhängigen Stellen mehrfach dann dein Name, sodass ich dachte, vielleicht macht es auch mal Sinn, dass man einfach mal über das Thema redet im Kontext von Kritis Dachgesetz und physischer Sicherheit. Ist das ja was, wo sich Firmen vielleicht mal mit beschäftigen können. Also was ist denn aus deiner Sicht erstmal der Mehrwert von so einem physischen Pentest, und wie läuft sowas ab, wenn du sowas machst?
Ja, der Mehrwert liegt meiner Meinung nach absolut auf der Hand, nämlich der Kunde sieht seine Schwachstellen oder bekommt seine Schwachstellen aufgezeigt. Und ich denke mal, viele Unternehmen, das ist aber nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit so, gehen mit einer gewissen Arroganz an ihren Job, zu sagen, wir sind sicher, wir haben alles im Griff. Wenn das so ist, dann ist das in Ordnung, dann kann man das auch stehen lassen. Aber die Zeit ändert sich, die Technik ändert sich, die Denkweisen passen sich an, und die Erfahrungen weltweit durch die Krisengebiete werden ja auch immer radikaler, so dass man meiner Meinung nach in regelmäßigen Abständen ab und zu mal so einen Pentest machen sollte, um Schwachstellen aufzuzeigen. Wie ich vorhin schon bei eingehenden Worten gesagt habe, also ich finde es erstmal schön, dass ich natürlich immer wieder erwähnt werde, wenn es um solche Sachen geht, als Vorschlag, um sowas zu machen. Der Hintergrund meiner Meinung nach ist der, beim KSK habe ich unter anderem gelernt, Schwachstellenanalysen durchzuführen, um dann eben die feindliche Infrastruktur auf Anordnung der obersten Führung dann auch lähmen und zerstören zu können. Da bin ich natürlich nicht der Einzige, da gibt es mehrere Leute, die solche Ausbildung haben. KSK ist halt eine Spezialtruppe, die für solche Sachen spezialisiert ist. Diese Schwachstellenanalyse muss man machen, um festzustellen, wo komme ich am leichtesten rein oder wie kann ich am leichtesten etwas kaputt machen. Wenn ich das als Zivilist heute tue, genau dieselbe Schwachstellenanalyse nutze, um den Kunden zu zeigen, guck mal, meine Denkweise als jemand, der was kaputt machen will, geht in diese und die Richtung, dann hat das definitiv den Mehrwert, dass der Kunde die Augen geöffnet bekommt und sagt, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, dass man überhaupt so denken könnte. Und das erlebe ich eigentlich ziemlich oft in solchen Pentest-Besprechungen. Dann sagt, das ist ja unrealistisch. Und dann muss ich sagen, ja, die Leute, die sagen, das ist unrealistisch, so zu denken oder sowas zu tun, die leben meiner Meinung nach ein bisschen neben der Realität.
Jetzt wirst du ja vermutlich in den wenigsten Pentests deine Ausbildung mit Sprengstoffen und explosiven Stoffen irgendwie nutzen, um irgendwo reinzukommen, sondern das funktioniert ja vermutlich anders. Wenn ich mir jetzt, höre ich das irgendwie in den Podcast und sage, naja, irgendwie, wir haben so ein Produktionsunternehmen, da würde ich ja sowas auch mal machen wollen. Vielleicht kannst du ja mal darstellen, wie sowas wirklich ganz praktisch ablaufen würde. Also kann man einfach sagen, ich hätte jetzt gerne einen Pentest und dann legst du los, oder braucht man noch Vorarbeit und wie läuft das dann praktisch ab?
Ja gut, du wirst wahrscheinlich verstehen können, dass ich nicht in die Details gehe. Einmal ist es abhängig vom Kunden, und zum anderen muss man natürlich auch sagen, was ist das Ziel? Eines der großen Ziele ist natürlich, wie man von der Gegenseite immer denkt, Zerstörung. Das kann ich auf verschiedene Art und Weise machen. Natürlich kann ich mit Sprengstoff irgendwie Zäune und Mauern und Türen und Fenster kaputt machen, um dann an die Infrastruktur heranzukommen. Ich kann aber auch in der heutigen Zeit mit IT relativ viel machen. Ich kann in der heutigen Zeit wahnsinnig viel mit Drohnen machen. Und ich muss auch gar nicht immer gleich mit Sprengstoff arbeiten. Was wir im Pentest, in den meisten Pentests machen, ist quasi Hindernisse, Zugänge zu überwinden, um an die kritische Infrastruktur zu kommen. Und dort sprengen wir natürlich nichts, sondern dann klebe ich meistens einen Zettel dran und sage, an dem Tag um die Uhrzeit bin ich mit so und so vielen Leuten da gewesen. Manchmal aus Spaß machen wir noch ein Selfie, um das Ganze zu beweisen, und geben das den Kunden. So, dann hinterher besprechen wir dann, was ist wie, wo passiert. Wo sind die Schwachstellen? Und dadurch, dass das Ganze dokumentiert wird von unserer Seite, weiß der Kunde dann auch, wo wirklich seine Schwachstellen sind. Das kann manchmal schockierende Momente auslösen, das sind unsere Erfahrungen, weil der Kunde dann sagt, das ist unglaublich, damit hätte ich nie gerechnet. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab mal eine Hochsicherheitsanlage in Deutschland. Die haben sich in Covid-Zeiten absolut wie alle anderen auch auf das Corona-Konzept konzentriert. Und da war ich in einer Corona-Konzept-Entwicklungsgruppe drin, die quasi sich konzentriert hat. Abstandsregeln, Desinfektionsspender, Masken, Handschuhe, allen drum und dran. Aber keiner hat darauf geachtet, dass die physische Sicherheit davon ebenfalls betroffen ist. Also der Fokus wurde in der Zeit dermaßen auf Corona gelegt, dass man sogar bei der Einlasskontrolle übersehen hat, dass jemand mit USB-Sticks quasi in ein Labor kommt, in Handfeuerlöscher reinnehmen kann, Waffen mit reinnehmen kann in diese Anlage, weil der Fokus auf Corona so extrem hoch war, dass man rechts und links gar nichts mehr gesehen hat. Nachdem ich den Pentest dann gemacht habe, der war unangekündigt für die Firma, also nur der Geschäftsführer war der Einzige und sein Sicherheitschef, die den Pentest quasi wussten, musste dann innerhalb von 24 Stunden die gesamte Sicherheitsmannschaft ausgetauscht werden, weil das war absolut... Also ich will damit nur sagen, solche Fälle gibt es auch. Das Gute ist, dass wenn ein solcher Pentest durchgeführt wird und wirklich zum Augenöffnen führt, dass dann auch schnell reagiert wird.
Was ist denn so der typische Anlass, wann Kunden zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne mal meine physische Sicherheit getestet?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Leute, gerade so bei neueren Unternehmen oder Unternehmen, die expandieren, in neue Infrastruktur investieren, die dann sagen, unsere alte Infrastruktur ist okay, mit der sind wir zufrieden, aber wir wollen jetzt auslagern, wir gehen in eine andere Stadt, anderen Standort, bauen da neue Gebäude. Schau doch mal nach, ob das so sicher ist, wie wir uns das vorstellen. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, der ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger, sind Medienberichte. Wenn irgendwo was Großes passiert ist, dann gucken ganz schnell alle in ihre eigenen Karten und stellen dann fest, oh, das hätte bei uns auch passieren können. Wir sollten mal ganz schnell nachschauen, wie sicher wir eigentlich sind. Und das bringt uns natürlich auch bitte ein bisschen zu dem Thema Nord Stream, wo die kritische Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland massiv angegriffen wurde. Danach sind doch einige Unternehmen gekommen, die gesagt haben, wie schützen wir denn unsere eigenen Hallen? Also, ich denke mal, die Medienberichte sind und die Vorfälle, die es in der Welt gibt, sind eines der größten ausschlaggebenden Punkte, so einen Pentest zu beantragen.
Wie viel Aufwand bedeutet das, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ein klassisches mittelständisches Unternehmen, die produzieren irgendwas ganz Wichtiges und sagen dann, ja, ich würde jetzt einen Pentest machen. Das ist ja wahrscheinlich eine Range. Es gibt ja immer so die It-Depends-Antwort. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Zahl sein. Aber wie aufwendig ist denn so ein physischer Pentest, wenn du den machst?
Ja, auch da kann ich halt keine konkreten Angaben geben, weil es ist abhängig davon, wie viele Standorte das sind. Ob es ein Standort ist, mehrere Standorte. Und dann ist es abhängig davon, wie viele Gebäude an einem Standort sind, ob das Lagerhallen, Bürogebäude sind, wie die Sicherheit ist, ob das eingezäunte, also befriedetes Besitztum ist, ja oder nein, wie die Einlasskontrollen sind. Also was ich sagen kann, normalerweise sprechen wir mit dem Kunden immer alles ab, was der Kunde eigentlich möchte, was das Ziel des Pentests sein soll. Dann fange ich meine Observationen an, einmal online natürlich erstmal recherchieren. Was finde ich online über die Firma? ist natürlich auch von Datensicherheit, was stellt die Firma über sich selbst eigentlich ein? Und ja, dann gehe ich meistens vor Ort, schaue mir das mal an als Tourist, als Passant. Und wenn ich persönlich nicht verfügbar bin, dann schicke ich einen Mitarbeiter, der sich das Ganze anschaut. Und dann sammeln wir Informationen. Danach machen wir einen Plan. Und mit dem Plan gehen wir dann meistens zum Kunden und sagen, hier, pass auf, wir haben einen Plan. Wir können, wann immer du das möchtest, können wir loslegen. Und dann ist auch wieder abhängig davon, wird der Pentest mit 2 Personen gemacht oder mit einer etwas größeren Gruppe von 6 bis 7. Wie gesagt, abhängig von der Größe der Anlage und abhängig vom Ziel des Kunden.
Mit ein Thema, was mir da ganz spontan einfällt, sind ja die erfolgreichen Eindringversuche, kann man gar nicht sagen, sondern das Eindringen von Aktivisten auf deutsche Flughäfen. Wie beobachtest du sowas als Experte für das Thema physische Sicherheit? Überrascht dich das? Ist dir das klar? Ist es vielleicht auch was, wo du sagst, die Berichterstattung ist irgendwie verzogen, was das Thema angeht? Oder ja, wie ist dein Blick auf solche Sachen?
Also ich denke nicht, dass die Berichterstattung verzogen ist. Man muss natürlich unterschiedliche Quellen immer mal lesen, unterschiedliche Medien stellen die Vorfälle unterschiedlich dar, wobei das für mich gar nicht so eine große Rolle spielt. Alleine der Vorgang, dass man überhaupt auf Flughäfen über den Zaun klettert und dann wirklich den Flugbetrieb lahmlegen kann, ist eigentlich schon eine Katastrophe in meinen Augen. Das ist quasi so ein Pentest eigentlich schon, der zwar von Aktivisten durchgeführt wird, die werden auch nicht dafür bezahlt und die schreiben auch keinen Bericht dahinter mit Verbesserungsvorschlägen. Aber das Entscheidende ist, dass die Flughafensicherheit, egal von welchem Flughafen das jetzt ist, sofort reagieren müsste. Und das würde bedeuten, man muss diesen erfolgreich durchgeführten Pentest 1:1 umsetzen. Und das findet momentan nicht statt, meiner Meinung nach, vielleicht sogar aus politischen Gründen. Ich meine, Flughafen ist, gerade die internationalen Flughäfen, ist natürlich ein Sicherheitsgebiet, ein Sperrgebiet. Ist natürlich ein Sperrgebiet. Das darf gar nicht sein. Das darf gar nicht sein, dass da jemand über den Zaun kommt, unbeobachtet und dann wirklich noch eine ganze Weile auf dem Flughafengelände rumläuft. Und wenn das ein- oder zweimal passiert, dann ist das meiner Meinung nach eine Katastrophe. Und ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, ist das eine Schwäche, ein Geständnis, wenn ich da nicht sofort reagiere.
Du bist ja auch international unterwegs. Ist das denn ein deutsches Spezifikum? Würdest du sagen, in den USA beispielsweise würde das nicht passieren?
Also viele Politiker meinen ja auch, und da haben sie auch meiner Sicht völlig recht, es gibt keine 100%ige Sicherheit. Und darüber sind wir beide uns wahrscheinlich genauso einig. Und die Vorfälle kann es in den USA, in Südamerika, in Afrika, im Mittleren Osten genauso geben. Die Frage ist, und die kann es wahrscheinlich auch in Russland und China so geben, die Frage ist, wie gehe ich mit einem solchen Vorfall um, damit anschließend nicht wieder passiert. Ich finde es eine Katastrophe, eine richtige Sicherheitskatastrophe in Deutschland, dass man so wenig drauf reagiert und immer wieder die Möglichkeiten gibt, Aktivisten den Einbruch in ein solches Sicherheitsgebiet zu ermöglichen. Das finde ich eine Katastrophe, dass man eben da zu wenig reagiert. Ich will nicht damit sagen, dass China, Russland, USA die richtigen Vorgehensweisen haben. Ich glaube, wenn man in Russland über den Zaun klettert an Flughafen, internationalen Flughafen, derjenige macht das nur ein einziges Mal und dann folgt sofort eine Beerdigung. Ich kann mir auch vorstellen, dass in den USA wesentlich radikaler mit solchen Aktivisten umgegangen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man in Deutschland die Berichterstattung dahingehend verweichlicht, dass man bei solchen Vorfällen, bei solchen sicherheitsrelevanten Vorfällen immer noch von Aktivisten spricht. Das finde ich ein Schwächeeingeständnis bei uns in Deutschland, weil wenn man als Aktivist seine Tätigkeit irgendwo ausleben möchte, dann kann man das ja irgendwie tun. Nur wenn Sicherheit massiv gefährdet wird, richtig massiv gefährdet wird, dann sind das aus meiner Sicht keine Aktivisten mehr, sondern sollten vielleicht im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sogar als Terroristen bezeichnet werden und dann dementsprechend juristisch behandelt werden. Und das fehlt mir in Deutschland ein bisschen. Sowohl der Umgang mit den Aktivisten als auch das Verstärken der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen nach solchen Vorfällen.
Ja, ja, Leute sagen, das eine ist ja was, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht beeinflussen, aber zu sagen, naja, man könnte ja mal was tun, das, da wäre ich vielleicht schon dabei, dass das jetzt auch nicht reihenweise an jedem Flughafen passieren muss, das ist schon überraschend. Ich glaube, die Vorgehensweise war dann doch relativ gleich überall. Also sich durch den Zaunstein und drin sein, weiß ich nicht, kann man vielleicht was machen, weiß ich aber auch nicht. Naja, das ist vielleicht schon auch ein bisschen sehr, sehr politisch. Ich wollte nur sagen, gut, ins Kapitol kann man ja auch eindringen. Insofern, 100%ige Sicherheit gibt es eben nicht. Ich glaube, das wollte ich auch gar nicht damit sagen, sondern so. Wenn wir mal auf die Pentests so gucken, und ich kann mir schon vorstellen, wie deine Antwort anfängt, aber was sind denn so die, also eines der schlimmsten Dinge, die du gefunden hast, hast du ja schon gesagt, aber vielleicht so, was sind denn so ganz einfache Kniffe, die man vielleicht einfach aus deiner Erfahrung lernen kann, wo man sagen kann, das finde ich eigentlich ganz häufig. Das ist so eine Schwachstelle, das ist so der Dauerbrenner unter den Findings oder Verbesserungspotenzialen, die ich aufschreibe, da kann man vielleicht schon mal ohne jetzt einen Pentest draufkommen bei seiner eigenen Organisation.
Ja, das Einfachste ist die Denkweise. Die Denkweise des Kunden, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber die Denkweise des Kunden, ich mache halt eine ganz besondere starke Tür mit einer besonderen Verriegelung und Chipkarten-Lasersystem rein und daneben habe ich einen Zaun, den ich mit dem Bolzenschneider aufmachen kann. Das ist sehr häufig der Fall, wo ich dann wahrscheinlich auch am Flughäfen. Also ich habe eine wunderbare, super Sicherheitskontrolle im vorderen Bereich, aber hinten habe ich halt einen Maschendrahtzaun, den ich mit dem, der weder Video überwacht ist, noch irgendwie mit Bewegungsdetektoren, noch sonst irgendwas. Und das ist die Denkweise, denke ich mal, was ich sehr oft finde, wo man sagen muss, lieber Kunde, ihr macht ja vieles richtig, aber ihr müsst eure Denkweise ändern, um das Thema Sicherheit nach oben zu fahren.
Was ist denn die richtige Denkweise bei sowas? Also was würdest du denn empfehlen? Welches Mindset versetzt man sich, wenn man jetzt so eine Sicherheitsplanung macht oder nennen wir es mal ein Audit seiner eigenen Infrastruktur?
Ja, im Prinzip genau das, was ich einleitend gesagt habe. Meine Ausbildung im Bereich Lähmen und Zerstören als Kommandosoldat ist eigentlich, um woanders was kaputt zu machen. Und genau diese Denkweise nutze ich ja jetzt, um bei Pentests dem Kunden zu sagen, schau mal, wie ich als Böser bei dir reingehen würde. Das ist das, was ich tun würde. Und das sollte man verbessern. Das heißt, als Kunde selber, als derjenige, der seine eigene Anlage schützen sollte, sollte ich eine Denkweise an den Tag legen. Ich sollte mich in die Denkweise eines Bösen versetzen. Also in jemand, der mir wirklich Schaden zufügen möchte. Und wenn ich diese Denkweise habe, wie perfide kann ich dann eigentlich sein, um hier etwas kaputt zu machen? Wie leicht ist es oder wie schwer wird es? Und wenn ich diese gegnerische Denkweise versuche anzunehmen, dann weiß ich auch, wo ich meine Schutzaktionen verstärken soll.
Ist das denn so, ich meine, ich denke jetzt so an, ich meine, viele unserer kritischer Infrastruktur hat ja auch eine relativ große Flächenausdehnung. Und da denke ich immer so, naja, da gibt es sicherlich so ein paar Maßnahmen und dann gibt es da einen Magnetkontakt und dann gibt es das. Ist das denn was, jetzt ohne da auch da ins Detail zu gehen, wir wollen ja auch niemanden anstiften, aber ist das denn was, wo man sich dann auch drauf verlassen kann? Also kann man sagen, gut, ich habe jetzt da XYZ gemacht, das wird dann schon funktionieren oder ist es schon so, dass du auch guckst und sagst, nee, das kann ich eigentlich mit einfachsten Mitteln im Zweifelsfall auch überwinden, ohne dass ich da jetzt den großen Sprengknopf dabei habe?
Ja, also bei mir trifft eigentlich eher Zweites zu. Also mit Sprengmitteln oder sowas, wie gesagt, das ist noch gar nicht die absolut schlimmste Aktion. Also ich kann irgendwo bei einer Wasserversorgung etwas einbringen. Das ist ja auch im Ruhrgebiet schon passiert. Ich kann ein Vorhängeschloss einfach aufmachen. Ich muss nur, also mit dem Bolzenschneider, ich muss dann nicht immer mit Sprengstoff arbeiten. Ich denke mal, viele Leute denken eben nicht so weit, dass diese ganze Sicherheitsthematik wie so ein Wettrüsten ist. Also ich kann heute die absolute beste Technologie anwenden, um meine Infrastruktur zu schützen. Das dauert dann eine Woche, einen Monat, ein Jahr, wo ich auch ein gutes Gefühl habe. Und dann kommt ein Gegner mit einer anderen Technologie, an die ich jetzt noch gar nicht gedacht habe. Und das haben wir zum Beispiel ein Schwerpunktthema, auch in Deutschland mittlerweile, der Einsatz von Drohnen. Der Einsatz von Drohnen hat in den letzten 2-3 Jahren so drastisch zugenommen. Und da geht es nicht nur um Filmaufnahmen zu machen, sondern wie man es auch in der Ukraine sieht, um die gegnerische Infrastruktur massiv zu schädigen. Und ja, Drohnen werden in Deutschland auch eingesetzt, um Flugbetrieb zum Beispiel lahmzulegen. Auch das ist ein Problem. Also nach meinem Verständnis müsste es immer gesehen werden unter dem Aspekt Wettrüsten. Ich mache etwas, das hält aber nicht lange.
Jetzt wäre die spannende Frage, die ich habe, was mache ich denn jetzt gegen Drohnen über meinem Gelände? Hast du da einen Tipp, den ich da irgendwie, weil das ist ja so ein Thema, das, ich glaube, das erkennen ja sogar viele, aber es gibt ja relativ wenig Maßnahmen, die man irgendwie wirksam treffen kann gegen Drohnen. Ne? Oder kennst du jetzt irgendwie das Mittel, wo man sagt, naja, irgendwie ein bisschen was kann man schon machen?
Also man kann auf jeden Fall einiges machen. Gesetze zu entwerfen ist meiner Meinung nach nicht das Wirksamste, weil Gesetze gelten ja immer nur für diejenigen, die sich auch daran halten möchten. Eines der wichtigen Gesetze, was Drohnen in Deutschland betrifft oder Einsatz von Drohnen, man kann die Drohnen nicht einfach runterholen, unkontrolliert runterholen, weil es kann ja jemanden auf den Kopf fallen. Das ist zwar völlig richtig, allerdings nach 9/11 ist ja auch in Deutschland massiv diskutiert worden, kann ich ein Flugzeug vom Himmel holen, was jetzt zum Beispiel auf dem Stadion, auf ein vollbesetztes Stadion zusteuert. Und das ist natürlich eine politische Entscheidung, wo ich abwäge, wo habe ich einen geringeren Schaden. Und es gibt Firmen, die haben Anti-Drohnen-Software, wo zum Beispiel auch die Technik der Drohne übernommen wird von jemandem extern und ich kann dann die Drohne relativ sicher landen. Es gibt da verschiedene Versuche, dass ich Greifvögel einsetze, die Drohnen in der Luft abgreifen. Es gibt sogenannte Drohnengewehre, wo ich die Drohnen abschießen kann, die fallen dann halt runter. Und da muss man sich halt überlegen, wo bin ich, welche Gesetzeslage kann ich umsetzen und was ist es mir wert? Und wenn ich natürlich eine massive kritische Infrastruktur in Deutschland habe, dann muss ich unter Umständen auch mal sagen, okay, ich muss jetzt von dem Gesetz mal Gebrauch machen, dass ich hier einfach abwäge, wo habe ich einen geringeren Schaden. Und dann muss ich das entsprechend anwenden. Du weißt, was ich meine.
Ja,
ja. Der Punkt für mich ist der, dass viele Leute lesen als allererstes erstmal die Gesetze und sagen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Aber nochmal, daran hält sich die Gegenseite meistens nicht. Und wenn ich wirksam agieren möchte, muss ich halt denken wie mein Gegner.
Die Frage ist ja auch, ob die Gegenseite dann eine Anzeige macht, wenn ich die Drohne vom Himmel geschossen habe. Vermutlich eher nicht. Ne?
Vermutlich eher nicht, das ist richtig.
Jetzt haben wir ganz viel über so Hardware gesprochen. Ich sehe in den Audits, die ich mache und wenn ich beim Kunden bin, wenn man da mit offenen Augen so durch die Welt geht, ja auch ganz viele Sachen, wo so der Faktor Mensch eine Rolle spielt. Ich war letztens bei einem Kunden, da gab es einen großen Empfang, da wurden dann die Schlüssel am Freitagnachmittag abgegeben und der Sicherheitsmitarbeiter ging gerade auf Toilette, hat mich noch verabschiedet und dann bin ich nochmal zurückgegangen und dann lagen da irgendwie von allen Handwerkern und Reinigungsleuten so die Schlüssel offen und Zutrittskarten offen auf dem Tisch und dann habe ich ein Foto gemacht und dem Verantwortlichen geschickt und gesagt, hier, guck mal, ist doch ganz witzig. Ist das auch ein Thema bei dir in den Pentests, dass man irgendwie so diesen Faktor versucht zu überwinden? Weil das scheint mir ja auch immer ein relatives Risiko zu sein.
Das ist eines der Schwerpunktthemen, die ich habe. Wer hat Zugriff zu Informationen, zu Zugangskontrollen? Wer öffnet die Schranke oder nicht? Du kennst wahrscheinlich den sogenannten Handflächenscanner. Man fährt mit dem Auto einfach irgendwo eine Schranke rein, grüßt höflich, lächelt noch dazu. Deswegen sage ich so Handflächenscanner. Und dann geht die Schranke auf. Einfach, weil man höflich nett war und das bestimmt dominiert versucht hat durchzukommen. Und das funktioniert sehr oft. Der Faktor Mensch ist ein Riesenproblem. Nicht falsch verstehen. Der Faktor Mensch ist ein Riesenthema, der zu einem Riesenproblem führen kann. Indem man zum Beispiel Zugangskontrollen für Mitarbeiter macht und einzelne Arbeitsbereiche völlig ausklammert, sodass nicht jeder Mitarbeiter überall rein kann. Die Reinigungsfirma, die aber keinen Background-Check durchläuft, muss aber dann überall rein und hat auch die komplette Kontrolle. Das sieht man übrigens auch an Flughäfen sehr oft, dass Reinigungsfirmen zum Beispiel logischerweise viel weiter kommen als der ein oder andere Mitarbeiter. Also es ist schon manchmal sehr witzig, wie leichtfertig mit dem Thema Sicherheit umgegangen wird und wie leichtfertig man Mitarbeitern oder externen Firmen, weil man gewisse Themen, wie zum Beispiel Reinigen, outgesourced hat. Es gibt viele Firmen, die haben einen Datenschutzbeauftragten und kümmern sich überhaupt nicht darum, ob die Akte jetzt auf dem Tisch liegt und durch einen Postboten gesehen werden kann oder nicht. Der Faktor Mensch ist ein Riesenthema bei unseren Pentests. Vertrauen, das ist das, was wir in unseren Heat-Kursen auch immer so mit ansprechen. Viele unserer Kunden, die weltweit ebenfalls in verschiedenen Bereichen aktiv sind, vertrauen immer sehr schnell und sehr leichtfertig auf lokale Unterstützung. Das ist auch gut, dass man die Leute einbindet, aber Vertrauen ist bei mir ein Wort, damit bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ja, wir haben das ja selbst in Libyen erlebt, als du und ich 2013 angefangen haben. Jemand, der dich mit Informationen versorgt, ist nicht unbedingt derjenige, der dein Freund ist, sondern derjenige, der für Informationsbeschaffung vielleicht Geld bekommt. Und dann gibt er dir Informationen wegen Geld. Ob die Informationen stimmen oder nicht, spielt dabei für ihn gar keine Rolle. Und so ist das Ähnliche auch bei den Pentests, erstmal rauszufinden, wem kannst du denn vertrauen? Mit wem kannst du denn reden? Und wer ist denn dein Freund, in Anführungsstrichen, und wer will nur Informationen abgreifen, dass er dir dann später eine Falle stellen kann? Also der Faktor Mensch ist ein unheimlich wichtiges Thema.
Ja, das heißt, um nur nochmal das so ein bisschen plastisch zu machen, weil ich meine, du kommst natürlich aus so einer Militärwelt, jetzt warst du auch noch bei den Spezialeinheiten, du hast natürlich ein ganz anderes Bild darauf. Ich meine, der mittlere Sicherheitsmanager in einem Unternehmen, der hat ja im Zweifelsfall gar nicht den Background, sondern weiß es nicht, der war vorher Datenschutzbeauftragter und macht das jetzt irgendwie mit und muss sich jetzt auch noch mit physischer Sicherheit beschäftigen. Kann ich mir vorstellen, da hat man auch so ein bisschen Berührungsangst mit so KSK-Soldaten. Ja, kann ich mir jetzt zumindest vorstellen, wenn man von deinem Background weiß. Aber das heißt, das ist dann eben schon so, und ich gucke mir das an, gibt es da irgendwie einen Empfang? Geht der regelmäßig zur gleichen Zeit auf den Rundgang und dann bleibt der Empfang unbesetzt? Um das mal ganz einfache Beispiele zu machen. Sicherlich ist das alles viel komplexer. Und dann kann es auch schon sein, dass du sagst, so, ich habe jetzt hier irgendwie 2 Tage mir das angeguckt, hier ist schon mal mein erster Zwischenbericht, das sind die Schwachstellen, könnt ihr beheben und dann kommst du nochmal nach einem Jahr wieder. Oder also so, ist das eine Dienstleistung, die man bei dir auch schon buchen kann? Oder ist es eigentlich eher so, dass deine Kunden immer ins Eingemachte wollen, dass sie dann wirklich sagen, ich will, dass sie beim Geschäftsführer im Büro stehen oder was weiß ich, im Serverraum stehen nachher?
Ja, solche, also sowohl als auch, also Dienstleistungen kann man bei mir natürlich alle buchen, logischerweise. Wir müssen dann gemeinsam herausfinden, ob das umsetzbar ist, ob das zielführend ist, weil ich bin zwar Unternehmer, aber ich mache nicht alles nur, um Geld zu verdienen. Es muss für den Kunden natürlich auch Sinn machen. Also wenn der Kunde sagt, ich möchte, dass du zum Geschäftsführer ins Büro gehst, während der Öffnungszeiten und während der Geschäftszeiten, ohne Anmeldung, ohne alles, dann ist das mit Sicherheit mal ein Zeichen dafür, das kann man tun. Was wir auch schon hatten, am Wochenende bei Nacht irgendwo einzudringen, um dann zu schauen, kommt man an irgendwelche elektronischen Anlagen ran, um die vielleicht abzuschalten. Das sind natürlich dann Themen, die sind sehr ins Eingemachte, das macht man schon. Bei Veranstaltungsschutz, wenn es darum geht, einfach mal, dann macht man zwar keinen Pentest, sondern eigentlich so ein, wir schauen, ob diese Sicherheit, die der Kunde gebucht und extern vergeben hat, auch umgesetzt wird. Also ich bin ziemlich oft involviert beim Schreiben von Sicherheitskonzepten. Und was wir machen ist, wir geben nicht nur die Sicherheitskonzepte raus, damit der Kunde was an der Hand hat, sondern wir überprüfen sie dann auch während der jeweiligen Veranstaltung. Das bedeutet, genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast, man geht dann mit hin und beobachte das dann mal 2, 3, 4, 5 Tage, ob das jetzt ein Weihnachtsmarkt ist, ob das eine Wahlveranstaltung ist oder. Da geht man halt hin und macht genau solche Sachen. Man kontrolliert die Einlasskontrolle, man schmuggelt auch mal ein paar Sachen rein, wo man dann schaut, ob man überhaupt durchsucht wird, wenn Personenkontrollen stattfinden sollen. Man schaut auch mal, wie weit kommt man denn in einen geschützten Bereich, ohne angemeldet zu sein. Und mit welchen einfachen Mitteln. Also das sind alles so Themen, die können gebucht werden natürlich. Und je nach Wunsch des Kunden kann das dann umgesetzt werden. Was ich als kleines Problem manchmal sehe, klein betone ich extra so, ist, dass die Kunden natürlich gern eine Zusammenfassung haben möchten. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid im grünen Bereich, macht genauso weiter. Das wollen die Kunden hören. Und wenn sie das von mir eben nicht hören, reagieren viele am Anfang so ein bisschen verstört nach dem Motto, ja, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, jetzt haben wir hier ein Problem auf dem Tisch, das hatten wir vorher nicht. Meine Korrektur ist dann immer diejenige, die dann sagen, nein, ihr habt jetzt nicht einen Fehler auf dem Tisch, den ihr vorher nicht hattet, sondern ihr habt einen Fehler auf dem Tisch, den ihr vorher nicht kanntet. Das ist ein Riesenunterschied. Also einen Fehler zu kennen und dann darauf reagieren zu können, ist viel wichtiger, sinnvoller, als einen Fehler gar nicht zu kennen.
Das ist interessant, weil die nächste Frage, die ich stellen wollte, ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, sicherlich findet man ganz viel, sagen wir mal, erhellende Dinge, aber gab es auch so einen Pentest, wo du mal gesagt hast, den habe ich gemacht und da war wirklich einfach kein Reinkommen. Das war eigentlich so, das war eigentlich par excellence gut abgesichert. Das Geld hätte sich der Kunde im Grunde sparen können.
Ja, das Geld sparen ist ja immer relativ. Also ich bin der Meinung, Geld sparen, wenn es darum geht, eine Bestätigung zu haben, dass man alles richtig gemacht hat, ist, wenn du Geld sparst, weil du das einfach nicht machst, dann kriegst du auch nicht das Ergebnis, dass du alles richtig gemacht hast. Also dahingehend, man spart in Deutschland beim Thema Sicherheit immer an der falschen Stelle. Es gab zwei Pentests, wo ich festgestellt habe, es ist völlig unmöglich, hier irgendetwas zu tun. Also das war auch ja was Größeres. Aber unterm Strich gesehen haben wir dann im Nachhinein festgestellt, dass der Pentest quasi durchgesickert war über die externe Sicherheitsfirma, als der Sicherheitsbeauftragte dann quasi gesagt hat, hier Achtung, in den nächsten 48 Stunden mal ein bisschen näher hinschauen. Es kann sein, dass ihr überprüft werdet. Wir führen gerade ein großes Audit durch und bla bla bla. Im Rahmen des Audits wird auch die Abteilungssicherheit überprüft. Und da waren sie natürlich alle besonders pünktlich. Die Schuhe waren besonders geputzt. Die waren auch doppelt besetzt. Und die haben sich abgesprochen, wer wann auf Toilette geht. Und das ist nicht Alltag. Das hat man festgestellt. Und also für das Audit selber muss man feststellen, die haben das alles super gemacht. Und das Ergebnis war auch, das ist genau das, was wir sehen wollen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber es muss halt tagtäglich laufen. Und was viele Unternehmen und Organisationen und auch Behörden teilweise vernachlässigen, und das merken wir bei unseren Heat-Kursen, das Thema Sicherheit wird immer beschränkt auf die Arbeitszeit. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Sicherheitsproblem, weil die Situation, die entstehen kann, die kann 24 Stunden entstehen. Und wenn wir von Hostile Environment zum Beispiel reden, also von feindseligen Gebieten, im Ausland, dann ist das nicht in der Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr, wenn ich ins Büro gehe, sondern ist das auch Abend, wenn ich Abend esse und dann ist es auch in der Nacht, wenn ich im Bett liege. Und genauso ist das in Deutschland mit großen Konzernen, mit Unternehmen. Das Thema Sicherheit wird immer hochgeschraubt, wenn große Aktivitäten sind und dann wird es gern wieder runtergeschraubt, wenn gerade ja nichts zu erwarten ist. So jemand, der militärisch, terroristisch denkt, der beobachtet das eine Weile und weiß dann ganz genau, ich gehe natürlich dann rein, wenn das Thema Sicherheit runtergefahren wurde. Also man spart beim Thema Sicherheit sehr oft an der falschen Stelle und man kommt auch sehr oft zu dem Ergebnis, zu einem meiner Meinung nach falschen Ergebnis, ja, das Thema Sicherheit brauchen wir ja gar nicht, bei uns ist ja noch nie was passiert. Da muss man auch vergleichen mit dem Thema Feuerwehr. Warum finden denn momentan weniger Brände statt als im 17., 18. Jahrhundert? Weil die Feuerwehr genau das tut, was sie tut. Sie ist verfügbar, sie bildet aus, sie reagiert auch schnell, sie rüstet sich aus, sie trainiert. Und man bezahlt auch für das Thema Feuerwehreinsatz. Auch im Alltag.
Ich denke also, du hast jetzt das Thema Heat schon zweimal angesprochen. Vielleicht können wir ja nochmal eine kurze Schleife drehen zu den Aktivitäten, über die wir dann ja auch mal irgendwie zusammengekommen sind. Also was ist eigentlich so ein Heat-Training? Das ist jetzt ein ganz anderes, natürlich thematisch eine kleine Zäsur, aber was ist eigentlich so ein Heat-Training und was macht ihr da und wer braucht sowas?
Ja, so fremd ist das Thema gar nicht. Ich habe das deswegen zweimal erwähnt in diesem Zusammenhang, weil wir auch schon Fragen gestellt bekommen haben, ob wir Heat-Kurse für Deutschland machen können. Heat steht halt im Englischen für Hostile Environment Awareness Training. Ist halt quasi ein Krisentraining für Vorbereitung, Arbeiten und Leben in Krisenregionen. Und jeder muss das selber definieren, was für ihn eine Krisenregion ist. Es gibt Beobachtungen aus dem Ausland, wo Deutschland gar nicht mehr so gut abschneidet wie noch vor 10 Jahren. Du und ich, wir sind in Libyen quasi zusammengekommen. Das ist bekannterweise als Krisengebiet. Was wir da machen, sind quasi die grundlegenden Verhalten, also die Awareness. Wir wollen die Leute sensibilisieren, Augen öffnen und sagen, seht das dann, kannst du doch mal mit anderen Augen. Und wir versuchen dann quasi so einen 360-Grad-Blick den Leuten anzutrainieren in der kurzen Zeit, die uns für den Kurs zur Verfügung steht, sodass die Leute die Möglichkeit haben, auch mal zu sagen, ich schließe mein Hotelzimmer zu, auch wenn ich drin bin. Ich packe meine Sachen eben nicht komplett aus, sondern habe immer so eine Art Fluchtrucksack dabei oder so eine Art Rucksack, wo ich das Notdürftigste drin habe, was mich die nächsten 36 Stunden über Wasser hält. Wie gehe ich mit meinen Dokumenten um? Wo lege ich die hin? Wo habe ich die dabei? Mein Reisepass, der bleibt halt nicht im Hotelzimmer, sondern den habe ich immer am Mann. Auch wenn ich zum Frühstück in die Lobby gehe. Wer sagt denn, dass ich dann aus irgendwelchen Gründen vielleicht mal nicht wieder zurückkomme in mein Hotelzimmer? Und ich muss dann von der Hotellobby aus evakuiert werden als Beispiel. Das kann ja theoretisch passieren. Und ein Land kann man halt in den meisten Fällen nur verlassen, wenn ich einen Reisepass habe, mit wenigen Ausnahmen. Und deswegen gehen wir auf solche Sachen drauf ein. Und das sind Situationen, meiner Meinung nach, die passen auf Libyen, Syrien, Afghanistan genauso wie auf Deutschland. Also grundlegende Verhalten. Und wenn ich jetzt in einer großen Demonstration bin, die vielleicht politisch motiviert ist, dann kann es halt ganz schnell mal eskalieren. Und das kann halt in Syrien genauso passieren wie in Berlin. Und da geht es uns lediglich darum, dass die Leute sensibilisiert sind und gewisse Warnsignale erkennen und im Vorfeld reagieren, damit sie nicht betroffen sind. Und das ist, wie gesagt, deswegen habe ich das in diesem Zusammenhang auch gesprochen, Thema kritische Infrastruktur oder schutzkritische Infrastruktur, Pentests. Wir trainieren relativ viele Journalisten im Moment auch, die sich in Deutschland journalistisch betätigen und auch im Ausland. Und die sprechen eigentlich dieselbe Sprache, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland sind. Ja. Weil gerade als Journalist ist man ja nochmal so einen besonderen Fokus. Du kennst ja das, wie teilweise gesprochen wird hier mit Lügenpresse und allem drum und dran. Aber da muss man halt schauen, wie man als Journalist mit solchen Informationen umgeht.
Genau, ich meine, das, jetzt hast du sozusagen so kriminelle Risiken genannt. Man darf ja immer nicht vergessen, dass man, wenn man seine Mitarbeiter nach Thailand schickt oder nach was weiß ich, Südamerika, das muss ja gar nicht mal ein kriminelles Thema sein, sondern das geht ja schon bei der schweren Lebensmittelvergiftung los über, was weiß ich, einen starken Monsun, wo ich das Hotel verlassen muss, über ein Erdbeben, über was auch immer. Insofern kann ich da auch nur zu einladen, wenn man irgendwie Mitarbeiter ins Ausland schickt, dass die mal eine Grundschulung, ob das dann schon Heat ist, das hast du gesagt, man kann selber definieren. Ich habe da ja irgendwie eine extremere Vorstellung von solchen Trainings, aber dass man denen zumindest mal irgendwie grundlegend erklärt hat, dass man immer $200 in der Tasche hat, dass man seinen Reisepass dabei hat, dass man vielleicht auch mal auf der Google Cloud noch mal einen Reisepass irgendwo verfügbar hat und so weiter. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Und klar, das ist wahrscheinlich so, dass man auch in Deutschland da eine gewisse Awareness haben muss. Ja, vielleicht auch noch abschließend, wir haben ja damit eingeleitet, wie wir uns mal kennengelernt haben. Ich meine, das war ja so, dass das Hotel, in dem die Mitarbeiter des Unternehmens sich befanden, unter Beschuss stand. Da will man dann ja vielleicht auch gar nicht zurück seine Sachen holen. Also die konnten das dann zwar, aber im Zweifelsfall will man ja dann vielleicht auch gar nicht mehr zurückgehen, sondern hat dann eben seinen Rucksack dabei und geht. Deshalb gehe ich auch im Hotel immer mit dem Koffer schon zum Frühstück. Aber gut, da bin ich immer der Einzige, der dann noch wartet und alle anderen sagen, ich muss jetzt nochmal meinen Koffer holen. Ich habe es immer lieber dabei, aber das ist vielleicht dann auch so ein bisschen Berufskrankheit. Ja, spannend. Vielleicht nochmal so zusammenfassend, wenn man jetzt das Gespräch, wenn du das Revue passieren lässt, wenn wir jetzt einen Entscheider haben von einem mittelständischen Unternehmen, ob kritische Infrastruktur oder nicht, was würdest du denn so, was sind denn so die drei Tipps, die du geben würdest, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus unserem Gespräch?
Sehr gute Frage. Also Tipp 1, beim Thema Sicherheit zu sparen, nur um finanziell gut dazustehen, halte ich in der heutigen Zeit für keine gute Lösung. Das ist definitiv Punkt 1. Punkt 2, man sollte, gerade was das Thema Pentest betrifft oder externe Informationen, nicht immer persönlich nehmen, als persönliche Kritik, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern man sollte das als Lernkurve nehmen, zu sagen, oh, hier hat mir jemand gezeigt, dass ich nacharbeiten muss. Und das gibt mir die Möglichkeit, das Unternehmen zu schützen und meinen Job damit auch besser zu machen. Also nicht immer negative Bilder gleich als persönliche Kritik zu nehmen, sondern wirklich auch zu sagen, vielen Dank für die Information, jetzt kann ich weiterarbeiten. Und das Dritte, was ich vielleicht als Hinweis mitgeben könnte, Ich habe natürlich keine Glaskugel zu Hause und weiß auch nicht, wie die Zukunft aussieht, aber das Gefühl sagt definitiv, wir werden uns auf stürmische Zeiten einstellen müssen. Wir befinden uns mittlerweile in den stürmischen Zeiten und mein Gefühl sagt, es wird in der nahen Zukunft erstmal nicht viel besser werden. Das heißt, jeder sollte versuchen, sich persönlich vorzubereiten. Natürlich auch das Unternehmen. Jedes Unternehmen sollte versuchen, sich etwas besser zu rüsten. Und das Thema Sicherheit ist halt nicht nur was für die Arbeitszeit, sondern es ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein aktuelles Thema und muss immer upgedatet werden.
Ja, ich hätte jetzt noch einen vierten Punkt, der ist mir nämlich so in dem, was du gesagt hast, aufgefallen, vielleicht einfach auch mal die Denkweise auf bestimmte Dinge zu ändern, kann schon ein ganz großes Thema sein. Ja. Vielleicht sind nicht alle Menschen um mich rum, nur weil sie mich grüßen, mir wohlgesonnen oder das ist vielleicht, glaube ich, sozusagen noch der vierte Tipp. Ja, Mario, vielen Dank. Vielleicht treffen wir uns einfach mal, wenn so ein Vorfall mal wieder war und wir gucken mal, was man dann hätte besser machen können oder was man als Organisation daraus lernen kann. Ich würde es auf jeden Fall spannend finden.
Ja, sehr gern. Also wie gesagt, im Nachhinein kann man natürlich immer besser reden, was hätte besser machen können. Also ich mache sowas natürlich auch im Rahmen meiner Auswertung, aber nicht als Kritik, sondern wirklich, um einen Lerneffekt für alle Seiten zu erreichen. Von daher, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, bleibt gesund.
Bis bald.
Ja, soweit mein Interview mit Mario Pröhl. Ich fand es sehr spannend, die Perspektive, mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Sicherheit einzunehmen. Eine ganz handfeste Perspektive auch. Und ja, was ist für mich hängen geblieben? Naja, zum einen hat Mario betont, dass es wichtig ist, wenn man solche Penetrationstests machen will, sich eigentlich in die Gedanken eines Angreifers zu begeben, zu überlegen, wie würde ein Angreifer jetzt vorgehen, mit welchen Augen sieht ein Angreifer und wie würde er bestimmte Schwachstellen, die bestehen, ausnutzen. Ich glaube, es ist auch klar geworden, dass es schon ein gewisses Training bedarf. Ich bin mir nicht sicher, ob man selbst als Organisation in der Lage ist, sich so von seiner Betriebsblindheit zu lösen, um solche Tests durchzuführen. Zumal natürlich auch Menschen wie Mario Pröhl eine Ausbildung haben, die darauf abgezielt hat, dieses Denken zu entwickeln. Zweitens, klare Empfehlung, sich mit Sicherheitsüberprüfungen, Penetrationstests auseinanderzusetzen, vielleicht auch niederschwellig zu starten, aber mal zu schauen, wie gut ist denn meine physische Sicherheitsinfrastruktur aufgestellt. Ich erlebe das in Beratungen, aber auch in Audits relativ häufig, dass man sagt, dann passiert XY, das Risiko ist nicht so hoch, weil wir haben ja eine ganz tolle physische Sicherheit. Das mag ja so sein, aber ich glaube, es ist dann auch hilfreich, mal zu überprüfen, ob die Hypothese, die man da angenommen oder die man aufgestellt hat, eben passt. Und das ist dann ja wieder eher ein methodisches Vorgehen zu sagen, ich habe eine Hypothese, meine physische Sicherheit ist gut und die validiere ich jetzt mit einer ganz konkreten Methodik, nämlich mit einem physischen Penetrationstest und mache das vielleicht auch regelmäßig, weil meine Technik veraltet sein könnte oder. Dann hat Mario einen Punkt rausgehoben, der gar nicht so sehr mit physischen Penetrationstests zu tun hat, sondern, glaube ich, insgesamt für das Thema Sicherheit und Resilienz wichtig ist. Externe Kritik oder Empfehlungen sind eben eine Chance zur Verbesserung und nicht eine persönliche Kritik an den handelnden Menschen. Ich glaube, das ist eine kulturelle Frage, die in Organisationen manchmal vielleicht nicht ganz so gut adressiert wird. Ich habe das in ähnlicher Funktion als Auditor auch schon erlebt, dass man dort irgendwie angegriffen wurde, diffamiert wurde, angeschrien wurde und die Kritik eben gar nicht als solche aufgenommen wurde, zu sagen, okay, da können wir uns jetzt verbessern, sondern man hat eben vielleicht auch die Kompetenz in Abrede gestellt, um sich mit der Kritik nicht auseinandersetzen zu müssen. Das ist, glaube ich, denkbar schlecht, weil das führt per se ja zu blinden Flecken, die man nicht auflösen kann. Und zu guter Letzt hat Mario Brühl auch nochmal klar gemacht, dass es eben neue Bedrohungen gibt, sowas wie Drohneneinsätze, aber auch Kombinationen von IT-Angriffen mit physischen Angriffen oder physische Angriffe, die genutzt werden für IT-Angriffe. Und mit diesen neuen Bedrohungen sollte man sich auseinandersetzen. Wir befinden uns eben in schon einem neuen Zeitalter, in dem hybride Kriegsführung, Angriffe auf physische Infrastrukturen, aber auch das Angreifen, um damit Geld zu erbeuten, weil bestimmte Staaten wie Nordkorea im Grunde gar keine andere Chance haben, an Währungsreserven zu kommen, durchaus eine Bedeutung haben. Und ich glaube, es ist naiv zu denken, dass man als Unternehmen da nicht betroffen sein kann. Ob so ein kombinatorischer Angriff aus physischen und logischen Komponenten eine Rolle spielt oder nicht, das muss man sicherlich in der Bedrohungsanalyse mal selbst erheben. Aber ich denke, sich einfach mal jemanden einzuladen, der eine ganz andere Perspektive auf die eigenen Sicherheitsstrukturen hat, kann durchaus hilfreich sein. Und wenn man am Ende zum Ergebnis kommt, dass derjenige etwas festgestellt hat, aber man die Maßnahmen nicht umsetzen will, dann ist es, glaube ich, auch gut und recht. Da muss man aber ein vernünftiges Risikomanagement haben, in dem man das steuern kann. Ja, soweit mein Interview und die heutige Folge. Ausnahmsweise hören wir uns erst wieder in 4 Wochen wieder. Ich habe jetzt Urlaub und es gibt also erst in 4 Wochen die nächste Folge. Dann starten wir aber wieder voll durch und ich freue mich drauf. Bis dahin freue ich mich auch immer gern über Themenvorschläge, über Anregungen, über Kritik. Zum einen per E-Mail an redaktion@krisenhex.de, redaktion@krisenhex.de. Krisenhacks, ein Wort, oder über LinkedIn, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, kann man mir eine Nachricht schreiben. Und wir versuchen, die Themen in den Redaktionsplan aufzunehmen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil es nicht ganz so einfach ist, Experten zu finden, aber alle Vorschläge, die wir bislang bekommen haben, befinden sich in Bearbeitung. Insofern lade ich gerne ein, in 4 Wochen wieder zuzuhören und bis dahin wünsche ich auf Wiederhören.